Die Soldaten, die das Grab von Jesus bewachen mussten, waren eingeschlafen. Und als sie erwachten, war der Stein vor dem Grab weggerollt und Jesus war nicht mehr da. Und das waren ja nicht nur zwei Soldaten, das war so eine Einheit, also nicht gerade eine Kompanie, aber doch eine Gruppe von Leuten. Für die Soldaten eine peinliche und auch gefährliche Angelegenheit. Wenn man seinen Wachauftrag nicht wahrnimmt, dann kann das das Leben kosten. Einige Soldaten der Wachmannschaft liefen in die Stadt zu den führenden Priestern und erzählten ihnen, was geschah. Und nun berieten die Juden, was sie jetzt tun sollten. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Genau das, was sie ja schon vorher gesagt haben, sie müssen wachen, weil die Wachen aufstellen bei Pilatus, weil sonst würden die Juden oder die Jünger vielleicht auf die Idee kommen, den Leichnam von Jesus zu stehlen, und dann sei ja das noch viel schlimmer als vorher. Sie versprachen ihnen, sie würden dann Pilatus beschwichtigen, wenn ihm dieses Missgeschick mitgeteilt würde. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte, und so wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Diese Lüge ist auch heute noch weit verbreitet. Nicht unbedingt, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten, aber die Lüge, dass das eine Art Mythos ist, eine Art mythologische Erzählung. Etwas, was nicht wirklich stimmt, was nur quasi eine Idee transportiert, aber nicht ein geschichtliches Ereignis ist. Ein Geschehen, das nur in den Köpfen der Jünger stattgefunden hätte. Die Anhänger von Jesus hätten mit dieser erdichteten Geschichte ihre Trauer bewältigt. Der Göttinger Theologe Gerd Lüdemann verabschiedete sich ganz von Jesus, indem er Jesus ansprechend vom Humbug deiner Auferstehung sprach. Und zu Jesus sagte, dass religiös Schluss sein müsse mit uns beiden, Lüdemann und Jesus. Es ist nicht verwunderlich, dass die Auferstehung von Jesus so umstritten ist. Auf der einen Seite, weil das für uns schwer vorstellbar ist. Auf der anderen Seite, weil die Auferstehung ein wichtiger Pfeiler des christlichen Glaubens ist. Wer die leibliche Auferstehung von Jesus ablehnt, der reißt das gesamte Glaubensgebäude ein. Man kann nicht Christ sein, so wie es die Bibel versteht, oder wir meinen, dass das die Bibel versteht. Man kann nicht Christ sein und sagen, Jesus ist nicht auferstanden. Dann hat man die ganze christliche Glaube hat man dann quasi wie vernichtet. Es hat verschiedene Pfeiler, auf denen unser Glaube ruht, und wenn man einen dieser Pfeiler wegreißt, fällt alles ineinander zusammen. Auch wenn man den Pfeiler des Todes für unsere Sünden wegreißt, fällt auch alles andere zusammen. Alles fällt in sich zusammen, und Paulus formuliert das sogar gegenüber den Korinthern: Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden, und sinnlos, dass sie daran glaubt. Es ist sinnlos, dass wir überhaupt hier sind und Gottesdienst feiern, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Könnten wir gerade so gut zu Hause bleiben und einen Krimi schauen. Wären dann vielleicht nicht so fromm. Aber man kann fromm und unfromm sinnlos leben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würden wir fromm sinnlos leben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Deshalb sind auch die Berichte über die Auferstehung von Jesus in den Evangelium sehr wichtig. Und etwas, das bei allen Berichten auffällt, ist, dass die Jünger weder auf die Idee kamen, den Leichnam zu stehlen, noch glaubten sie, als sie das leere Grab sahen, und sogar noch als sie hörten, dass Jesus auferstanden ist, glaubten sie nicht auf die Auferstehung von Jesus. Und das zeigt auch der Bericht, den wir heute miteinander anschauen. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Am Sonntag, als Jesus früh am Morgen auferstand, besuchte er am Abend seine Jünger. Einer fehlte, Thomas, auch Zwilling genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Wir wissen nicht, wo Thomas an diesem Abend war. Jedenfalls hat er definitiv etwas Großartiges verpasst. Als er dann zu den Jüngern zurückkehrte, erzählten die ihm ganz begeistert von ihrer Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Sie berichteten, wie Jesus plötzlich mitten unter ihnen stand, obwohl die Türen verschlossen waren, wie sie trotzdem noch zweifelten, selbst als er in ihrer Mitte war, ob das wirklich Jesus sei. Und wie Jesus auf ihren Zweifel reagierte, er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Also die durchbohrten Hände und die Seite, wo dieser Soldat das Schwert durch ihn hindurchgestoßen hatte. Endlich waren sie sicher, dass tatsächlich Jesus bei ihnen ist. Und die Freude war riesig. Und Thomas hörte diesen Berichten zu, doch übersteigt das offensichtlich seine Vorstellungskraft. Wie konnte Jesus wieder leben, nachdem sein Körper dermaßen zerschunden wurde? Wie soll er zum Leben erweckt werden, wenn eine Lanze durch seinen Körper hindurchgestoßen wurde und alles Blut herausfloss? Nein, das kann er mit bestem Willen einfach nicht glauben. Erst wenn er die Wunden mit eigenen Augen sähe, könnte er das glauben. Und energisch sagt er, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher kann ich das nicht glauben. Er will das erst glauben, wenn er wie seine Kollegen die Wunden selber gesehen hat. Er will nicht nur Jesus sehen, er will seine Wunden sehen und er will sie berühren können. Das hat zur Folge, dass er heute als der ungläubige Thomas bekannt ist bei uns. Der ungläubige Thomas und jeder denkt an diese Geschichte. Bestimmt würde sich Thomas über unsere Bezeichnung Charakterisierung von ihm nicht freuen. Der ungläubige Thomas. Thomas war nämlich keineswegs ungläubig. Er war kein störrischer Jünger. Er war ein eifriger Nachfolger von Jesus. Als Jesus zu Lazarus wollte, weil dieser gestorben war, befürchteten die Jünger, dass sie dort von den Juden gesteinigt würden und die Wahrscheinlichkeit war groß in ihren Augen. Aber Jesus wollte trotzdem unbedingt dorthin gehen. Die Jünger zögerten und Thomas war der, der die Jünger zum Mitgehen motivierte. Er sagte zu ihnen, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Das ist kein Ungläubiger, Thomas, der sowas sagt. Lass uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Er war bereit, mit Jesus zu sterben. Wer da von Ungläubigen Thomas spricht, der tut ihm Unrecht. Thomas wollte, und das ist eine andere Seite von ihm, wissen und verstehen, was er glauben und denken soll. Einmal sagte Jesus kurz vor seiner Kreuzigung den Jüngern, dass er ins Haus seines Vaters gehen werde, um dort die Wohnungen für sie vorzubereiten. Und er schloss dann das mit der Bemerkung, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Jawohl. Nein, Thomas hat keine Ahnung, von was für einem Weg das Jesus sprach. Er wusste schon gar nicht, wohin er ging. Und er wollte verstehen, was Jesus sagt. Und so ergriff er für die Jünger das Wort und sagte zu Jesus, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Thomas wollte wissen, was er glauben soll und was nicht. Er wollte wissen, was Hand und Fuß hat und was nicht. Er wollte es verstehen. Wir sehen, Thomas war ein mutiger und aufrichtiger Jünger, der sogar bereit war, für und mit Jesus zu sterben. Thomas wollte aber nur glauben, was er auch verstehen konnte und was den Tatsachen entsprach. Die Auferstehung ist für ihn keine Tatsache, nicht solange er Jesus nicht selber gesehen hat. Die anderen Jünger werden Thomas sehr gut verstanden haben, denn sie reagierten nicht anders als er. In Bezug auf die Auferstehung von Jesus waren sie nicht gläubiger als Thomas, die anderen. Als ihnen berichtet wurde, dass Jesus auferstanden sei, glaubten sie es nicht. Sie hielten das für einen schlechten Witz. Erst als Jesus in ihrer Mitte erschien und ihnen seine Wundmale zeigte, glaubten sie, die anderen Jünger. Und Jesus hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Er hat sie getadelt. Die Jünger konnten Thomas sehr gut verstehen und sie haben es ertragen, dass er die Freude über die Auferstehung von Jesus mit ihnen noch nicht teilen konnte. Uns wäre es vermutlich nicht anders gegangen. Wir möchten auch gerne sichtbare und greifbare Beweise, bevor wir etwas glauben. Das ist auch nicht schlecht. Gott erwartet von uns nicht, dass wir unbesehen alles einfach glauben. Glaube bedeutet nämlich nicht, dass wir unseren Verstand abgeben müssen. Das ist eine komplett falsche Vorstellung von Glauben. Du musst das halt einfach glauben. Nein, man kann nicht einfach alles glauben. Es ist doch gerade die Verkündigung des Evangeliums, die sich an unseren Verstand richtet. Über den Verstand bringt Paulus falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Wenn ihr mal die Bibel aufmerksam liest, die Briefe, dann merkt ihr, das wird hier argumentiert, da wird der Verstand angesprochen. Verkündigung, die den Verstand nicht anspricht, ist eine Beleidigung dessen, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Gott hat unseren Verstand gegeben. Verkündigung richtet sich an unseren Verstand. Paulus schreibt den Korinthern, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Keine Schwerter, keine Pistolen, keine Panzer, keine Kampfflugzeuge. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und da spricht Paulus von der Verkündigung vom Wort Gottes. Die Waffe ist die Verkündigung. Und er meint, christlicher Glaube sei etwas für denkfaule Menschen, der hat keine Ahnung vom christlichen Glauben. Es ist eben nicht egal, was und an wen wir glauben. Wem ich mein Vertrauen schenke. So schreibt Paulus einmal dem Timotheus, trotz der Schande, die mit meinem Glauben verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn... Das ist interessant, warum er ihn nicht verliert. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Ich weiß, was ich glaube. Ich weiß, wem ich vertraue. Und da können die mich verspotten, solange sie wollen. Ich weiß es. Es ist kein Hirngespinst. Gerade in unserer medienüberfluteten Zeit müssen wir lernen, kritisch zu schauen und kritisch zu hören. Selbst im christlichen Umfeld ist es wichtig, dass wir zuerst prüfen, übrigens ein biblisches Prinzip, bevor wir eine Sache oder eine Überzeugung unser Vertrauen schenken. Grundsätzlich ist gegen die kritische Haltung von Thomas nichts einzuwenden. Ein Christ sollte auch kritisch sein können, ansonsten würde er bald Irrlehren annehmen und ein völliges Chaos entsteht. Doch in dieser Situation war das Misstrauen von Thomas falsch. Warum, werden wir gleich sehen. Eine Woche nach der ersten Begegnung der Jünger mit Jesus besuchte er sie nochmals. Sie befinden sich wieder in einem verschlossenen Raum, vermutlich ist es derselbe Raum. Thomas ist diesmal mit dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Offensichtlich konnte Jesus mit seinem Auferstehungsleib durch Wände und Türen gehen. Die Auferstehung war eben keine Totenerweckung wie bei Lazarus. Die Auferstehung ist der Aufbruch in eine neue Dimension des Lebens. Jesus hatte den Auferstehungsleib bekommen und wir werden bei unserer Auferstehung auch diesen Leib bekommen. Das erklärt Paulus im 1. Korinther Brief 15, aber auch unsere Auferstehung beschreibt er. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn Jesus wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Also wenn Christus wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Wenn er heute kommen würde, würden zuerst die auferstehen, die gestorben sind im Glauben an Christus und würden den Auferstehungsleib bekommen und wir würden gleich hier auch wegtransportiert, auch verwandelt, würden wir den Auferstehungsleib bekommen. Mit diesem Auferstehungsleib konnte Jesus nicht wie ein Superman durch Wände und Türen laufen. Also nicht so wie in den Filmen. Da kommt ein Superman und dann kommt er einfach durch die Tür hindurchlaufen, wie wenn sie nicht hier wäre. Die Bibel lehrt uns, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Welt gibt. Die unsichtbare Welt durchdringt die sichtbare Welt. Also wir befinden uns hier, ihr sitzt jetzt alle in der sichtbaren Welt, oder? Wir können uns sehen. Aber wir sind umgeben von der unsichtbaren Welt. Die unsichtbare Welt quasi durchflutet oder durchwirkt die sichtbare Welt. Wenn Gott jetzt uns quasi den Vorhang öffnen würde zur unsichtbaren Welt, dann würden wir staunen, was wir sehen. Aber wir haben diesen Zugang nicht in die unsichtbare Welt, aber wir sind von dieser unsichtbaren Welt umgeben. Und mit dem Auferstehungsleib konnte sich Jesus zwischen diesen beiden Welten bewegen, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und so lief Jesus nicht durch die Mauer oder durch eine verschlossene Türe. Jesus trat einfach von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt. Jesus kommt also zu den Jüngern und begrüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jesus bringt zuerst einmal Frieden. Er nimmt seine Jüngern zuerst einmal ihre Angst. Ich meine, müssen Sie mir mal vorstellen, ich predige jetzt da. Plötzlich steht da jemand. Ich meine, dass man da dann vielleicht mal Angst hat, was passiert jetzt da? Gut, dann würden zuerst vielleicht einige noch zurückschauen und sagen, ob irgendwo ein Beamer im Raum ist oder irgend so ein Lasergerät oder so. Aber wenn kein Gerät da ist, dann würde ich, was ist jetzt da los? Friede mit euch. Und dann wendet er sich Thomas zu und sagt, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas, ich will, dass du dir deiner Sache sicher bist. Du sollst wissen, dass ich auferstanden bin, denn in Zukunft wirst du anderen Menschen davon berichten. Du wirst Zeuge meiner Auferstehung sein. Das Evangelium, das Thomas verkündigen wird, hat nur Kraft, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist. Nur wenn Jesus leiblich auferstanden ist, ist der Tod besiegt und Menschen können in den Himmel kommen, sonst ist das nicht möglich. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, Thomas. Thomas ist perplex. Jesus weiß genau, was er sich gewünscht hat. Jesus zeigt ihm, ohne dass er ihn fragt, seine Wundmale. Er sagt genau das, was er sich gewünscht hat. Komm und erspür dir das. Doch Thomas will die Wunden gar nicht mehr berühren. Er bringt nur noch einen Satz über seine Lippen. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Zentraler und zutreffender und eindeutiger könnte sein Bekenntnis nicht sein. Jetzt ist sein letzter Zweifel beseitigt. Jetzt ist alles klar. Jesus ist Gott. Er steht Gott gegenüber. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Er steht Gott gegenüber, der die Welt erschaffen hat. Er kann diesem Gott in die Augen schauen. Er war 3 Jahre lang mit ihm unterwegs. Und jetzt realisiert er, es ist tatsächlich so. Jesus ist Gott. Und so war es auch klar. Und er hat begriffen, endlich, was Jesus ihnen sagte. Damals klang es so geheimnisvoll. Sie baten Jesus, er möge ihnen Gott zeigen. Und Jesus antwortete ihnen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig mir den Vater? Es war alles klar. Ja, natürlich. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jesus ist Gott. Mit dem Bekenntnis von Thomas hat Johannes das Evangelium auf den Höhepunkt gebracht. Jetzt soll es allen klar sein, wer Jesus ist. Mein Herr und mein Gott. Das ist der Höhepunkt des Evangeliums. Damit will Johannes uns Leser herausfordern, uns diesem Bekenntnis anzuschließen. Das Bekenntnis des Thomas soll unser persönliches Bekenntnis werden. Und zum Schluss sagt Jesus dem Thomas noch etwas ganz Wichtiges, wichtig für uns. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, doch ich werde diese Welt verlassen und deshalb werden sich in Zukunft die glücklich schätzen können, die mich nicht sehen, weil man mich nicht mehr sehen kann und trotzdem an mich glauben. Eines müssen wir jetzt noch verstehen. Jesus erwartete von den Jüngern keinen Glauben wider besseres Wissen. Jesus erwartete nicht, dass wir ihm unser Vertrauen schenken, ohne dafür eine Grundlage zu haben. Das sind die Gurus, die das erwarten. Die sagen plötzlich, jetzt bin ich ein Guru, haben keine Vorgeschichte und nichts und erwarten, dass wir ihm das Vertrauen schenken. Nein, Jesus, Gott erwartet das nicht von uns. Jesus tadelt seine Jünger, weil sie hätten glauben können, dass aufgrund eines sehr guten Fundaments, deshalb war es Unglaube, weil sie genügend Gründe gehabt hätten, wenn ihnen gesagt wird, Jesus auferstanden, das zu glauben. Sie hatten das Fundament dazu. 3 Gründe, die ich da anführen möchte. Im Alten Testament ist vorausgesagt, dass der Messias von den Toten auferstehen wird. Dass die führenden Juden wussten das und deshalb wollten sie ja das Grab bewacht haben. Deshalb sagten sie, wenn die Leute meinen, Jesus sei auferstanden, dann ist der Schaden noch größer. Weil dann wäre der Beweis erbracht, dass Jesus der Messias ist. Zweiter Grund, die Jünger waren Zeugen von 3 Totenerweckungen. 3-mal. Die Tochter des Jairus, der Jüngling von Nain und die eindrücklichste Totenerweckung war die des Lazarus, der schon 4 Tage tot im Grab lag. Und die Schwester sagte Jesus, als er sagte, sie sollen den Stein wegnehmen, lass das, der stinkt schon. Da kommt ein fürchterlicher Gestank aus diesem Grab. Lass das Grab zu. Nach 4 Tagen ist drauf. Jünger haben das mit eigenen Augen gesehen. Die Jünger wussten, dass Gott so etwas tun kann. Sie hatten 3-mal das mit eigenen Augen gesehen. Ganz eindrücklich bei Lazarus. Und ferner hatte Jesus den Jüngern mindestens 3-mal erklärt, dass er gekreuzigt werde und nach 3 Tagen auferstehen wird. Das verstanden sogar die Juden, die Jesus töten wollten. Die Jünger hätten also genügend gute und zuverlässige Gründe gehabt, um zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, selbst als sie ihn noch nicht gesehen hat. Und deshalb, sagt Jesus, ist das Unglaube. Weil wieder besseres Wissen glaubten sie nicht. Sie hätten es wissen müssen. Und so ist heute die Bibel unsere Grundlage. Auf diesem Fundament ruht unser Glaube. Wir müssen unseren Verstand nicht ablegen. Vielmehr sollten wir uns darüber freuen, dass der christliche Glaube auf einem soliden Fundament steht. Und ich weiß, wie umstritten die Bibel ist. Aber ich weiß auch, wie banal oft die Argumente sind und wie viele über die Bibel sprechen, die keine Ahnung haben, was da drin steht. Eigentlich können wir den Jüngern dankbar sein, dass sie so begriffsstutzig waren. Es zeigt uns, dass die Auferstehung von Jesus keine Idee der Jünger war. Sie hatten die Geschichte nicht erdichtet. Sie glaubten erst an die Auferstehung von Jesus, als sie ihn und seine Wundmale mit eigenen Augen sahen. Und all die Theologen, die behaupten, dass dann später, als die Evangelien geschrieben wurden, die Schreiber quasi diese Geschichten dann so geschrieben hätten und diese Auferstehung erdichtet, da muss ich einfach sagen, tut mir leid, wenn wir Heldengeschichten schreiben, dann schreiben wir, und auch dass die Jünger schreiben, die würden sich so selber nicht so blöd hinstellen als Ungläubige. Die würden das ganz anders machen. Das würde ganz anders daherkommen. Und nun sind die Apostel die Männer, die für die Auferstehung von Jesus Zeuge sind. Das verkündigten sie auch dann, ein Beispiel aus der Pfingstpredigt von Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir alle, damit meint er die Apostel, wir sind Zeugen dafür. Wir haben ihn gesehen. Wenn wir an Jesus und seine Auferstehung glauben, glauben wir das mit gutem Grund. Wir stützen uns dabei auf das Zeugnis der Apostel. Durch ihr Zeugnis sollen wir zum Glauben kommen. Und so betete Jesus auch vor seinem Tod in dem hohepriesterlichen Gebet. Sagte er, ich bete nicht nur für sie, die Jünger, oder Apostel, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort an mich glauben werden. Das hat Jesus eindeutig gezeigt, wie geht Glaube weiter. Er geht nicht weiter, indem dass er jedem Menschen erscheint und sagt, ich habe den Auferstanden gesehen, ich glaube an Jesus. Nein, durch ihr Wort, und das hat er auch dafür gesorgt, dass denn das auch noch schriftlich festgelegt wird, dass wir das nachlesen können. Die durch ihr Wort zum Glauben kommen. Und da hat Jesus schon für dich gebetet. Wir gehören zu denen, die durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen sind. Wir sind nicht Augenzeugen der Auferstehung, aber wir glauben dem Zeugnis der Apostel. Das ist Glaube. Das ist unser Fundament. Bei der Himmelfahrt zog sich Jesus in die unsichtbare Welt zurück. Paulus war der Einzige, der den Auferstandenen später noch sah. Es war klar, Die Christen, die später zum Glauben kommen werden, haben Jesus, den Auferstandenen, nicht gesehen. So schreibt Paulus mit der größten Selbstverständlichkeit, ohne irgendeine Ausnahme zu erwähnen: Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Ihr habt ihn nicht gesehen. Wir sehen nirgends in den Evangelien, in der Bibel einen Unterschied, wo die Leute angesprochen werden in den Gemeinden, die den Auferstandenen gesehen haben und die den Auferstandenen nicht gesehen haben. Nein, sie haben ihn überhaupt nicht gesehen. Die einzigen, die ihn gesehen haben, waren die Apostel und diese 500 Leute etwa, die in Israel lebten. Gehörst du zu diesen Menschen, die an Jesus, den Auferstandenen, glauben?
Ja.
Sehr gut, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wenn du an Jesus, den Auferstandenen, glaubst, kannst du in das Lob des Petrus einstimmen. Der schreibt: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns eine gute Grundlage gibt für unser Glauben. Ich danke dir, dass du uns mit Verstand ausgestattet hast und dass du von uns nicht erwartest, dass wir irgendetwas glauben, was überhaupt nicht verständlich ist, was nicht nachvollziehbar ist, was nicht einsichtig ist. Dass wir nicht einen Glauben haben um des Glaubens willen, sondern dass wir wissen können, wem wir vertrauen und auf was wir vertrauen. Ich danke dir, dass wir wissen, dass du, Herr Jesus, auferstanden bist, dass du lebst, dass wir einem lebendigen Gott folgen und dienen. Und Herr, schenke doch, dass wir den Blick auf diese Wirklichkeit nicht verlieren, dass wir den Lügen nicht glauben, die uns erzählen wollen, dass das mit der Auferstehung nur ein Sinnbild ist, nur eine Idee, nur ein Mythos. Nein, du bist auferstanden in dieser Zeit, leiblich. Und du hattest den Auferstehungsleib und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir diesen Leib bekommen werden. Und dann wird in unserem Leben eine neue Dimension anbrechen. Eine Dimension eines Lebens ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen. Ein Leben aus Freude und ein Leben, das ein großer Segen ist. Wir danken dir und beten dich an, dass du uns die Türe zum Himmel aufgestoßen hast, Herr Jesus, durch deinen Tod und deine Auferstehung. Amen.